Hey Andreas, wann kommst du mal nach München zum Atari VCS spielen?
Hallo Jörg, komm, ich lade dich nach Wien ein zu einem fotorealistischen Spielerlebnis in 16-Bit.
Hä? 16 was?
What you are about to see will change your mind about television. In television. The intelligent television. Computer video games with a brain.
A space battle. You are in control. Three fighter squadrons against the alien forces. Put them on radar. Engage your fighters. Activate lasers. You are there.
Wow, das war ja ein Ruf aus der Vergangenheit. Aber keine Sorge, liebe Zuhörer, ihr seid hier immer noch beim Gamers Global Momoka. Oder sollte ich sagen, beim Gamers Global Omomoka. Und bevor ich in die Babysprache komplett verfalle, wir haben einen Stargast, einen User-Star. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen, Jörg.
Das war natürlich trickreich von mir eingefädelt. Dann muss ich am Ostermontag keine Angestellten aus dem Bett zerren und die heulen wieder rum, dass sie Zulagen wollen oder gar Freizeitausgleich oder so etwas. Also wirklich, nein. Andreas Wander ist bei uns zu Gast heute. Ein guter alter Bekannter. Du bist nicht zum ersten Mal in einem Gamers Global Podcast und man kennt dich auch als eifrigen Fragesteller, vor allem auch beim Spieleveteranen-Podcast und als, vielleicht kennt man dich auch als Diamant-User.
Ja, hallo Jörg, also ich, Obi Wandi, bin also seit der März-Ausgabe 85 der Happy Computer mit Heinrich Lehnert, Boris Schneider-Johne und natürlich mit dir, Jörg, über PC Player sozusagen verbunden. Bin ja beruflich ein Marketing- und Werbeberater und Manager und bin auch eben über die Computer- und Videospiele Werbung in dieses berufliche Fach dann auch eingestiegen und freue mich sehr über diese Einladung heute.
Also ich hoffe, dass du 1985 noch nicht mit mir zu tun hattest. Das wäre nämlich Kinderarbeit gewesen auf meiner Seite. Aber wann bin ich eingestiegen? 94 muss das gewesen sein bei der PC Player, genau, ja. Mhm. Und ja, also vielen Dank, dass du da bist. Du bist ja auch als quasi Belohnung für deine Top-Spender-Eigenschaft bei der letzten Weihnachtsaktion heute dabei. Und ja, also ich finde es wirklich ganz toll, dass du und andere uns derart unterstützen und ich sag's ab und zu mal wieder, ohne diese Unterstützung gäbe es auch Gamers Global nicht, weil wir uns ja bekanntlich schon seit längerem ganz überwiegend über die User-Einnahmen finanzieren, dazu noch Auftragsarbeiten, aber halt nicht mehr Werbung oder irgendwas direkt von den Firmen. Ja, also vielen Dank dafür. Man hört an deinem Idiom, dass du jetzt nicht unbedingt aus Hamburg zu uns sprichst heute.
Das ist richtig. Ich melde mich aus dem sonnigen Wien.
Und sonnig ist eine Beleidigung, finde ich, weil in, ja doch, sonnig ist es auch in München jetzt geworden nach einigen unschönen Tagen, aber es ist nicht warm. Ist es denn warm in Wien?
Nein, wir sind zwar südlicher, aber es ist doch eher frisch.
Ja. Wien finde ich eine super schöne Stadt, bin da gerne. Ist aber noch nicht so ein Katzensprung, wie es zum Beispiel Salzburg ist. Also in Salzburg ist man von München aus doch bequem in 1,5 bis 2 Stunden gefahren mit dem Auto. Gibt auch schnelle Zugverbindungen. Aber Wien ist dann doch immer, ist eine richtige Reise immer. Also ja, darum bin ich da eher selten. Aber wenn ich da bin, bin ich gerne dort.
Also mit München verbinde ich immer viele schöne Erlebnisse, weil da sind wir immer gerne hingefahren, sehr oft sogar, weil die Eltern auch beruflich immer auch dort zu tun hatten. Und wir haben dann dort gerne den einen oder anderen Computerspielekauf auch getätigt. Daher kenne ich auch München und muss auch mal wieder dorthin fahren, war schon lange nicht mehr dort. Daher vielen Dank zur Einladung zum Atari VCS-Spiel.
Du bist sozusagen gerade nach München gereist.
Soeben.
Wir haben heute ein Thema vorbereitet, beziehungsweise du hast das vorbereitet und dir auch gewünscht und bist da auch sehr wissensreich. Es wird im späteren Verlauf des Omomoka um das Thema Intellivision gehen. Aber vorher werde ich gerne preisgeben. Nein, kann ich gar nicht. Doch, kann ich. Ach, ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen, spontan, was wir so zuletzt gespielt haben. Und genau am Ende werden wir natürlich auch eine Vorschau auf die Woche machen und ein paar User-Fragen noch beantworten. Aber dann gleich mal den Ball an dich gespielt. Was zockst du denn gerade? Oder hast du jetzt vielleicht just Ostern genutzt, das lange Wochenende, um dich in was reinzusteigern? Erzähl mal.
Tatsächlich im Rahmen meiner Vorbereitung habe ich also hier Kontakt gehabt zu den alten ARM und Capcom-Klassikern, die ich dann auf meiner soeben neu gekauften Evercade Handheld-Konsole spiele und reingekippt. Also tatsächlich, also da packt einen dann schon der Ehrgeiz, dass man dann weiterkommt und das Geschick doch auch noch im fortgeschrittenen Alter ein wenig gefordert wird. Das hat mich durchaus bis jetzt sehr gut unterhalten und wird das, glaube ich, heute auch noch.
Ja, also was ich bei meinen eigenen Retro-Erfahrungen immer wieder feststelle, ist, das Anspielen ist immer lustig, aber, oder manchmal auch nicht, also man hat manchmal einfach ganz falsche Erinnerungen oder überhöhte Erinnerungen, weil man sich natürlich nicht an Pixel und Ruckeln erinnert, sondern an das, was das damals bei einem ausgelöst hat. Aber das Weiterspielen, also dann dranbleiben, wirklich mal länger als nur 10 Minuten, ich finde, da entscheidet sich dann immer, ob man sich wirklich mit so einem alten Spiel beschäftigt. Und du bist quasi dran geblieben.
Ja, weil diese Spiele eben dieser etablierten Studios ja durchaus sehr gut designt sind. Das heißt, es gibt eine klare Herausforderung. Es gibt ein Gameplay, das man natürlich lernen muss. Man muss sich daran gewöhnen, aber man muss auch die verschiedenen Funktionen kennenlernen. Und wenn das dann belohnt wird, also wenn das Spiel mir sagt, das hast du gut gemacht und du wirst doch selber besser, dann überkommt man durchaus Schwierigkeitshürden und auch die Frustration nimmt ab. Ich denke, das ist das wichtige Zusammenspiel, gerade wenn wir von Retro reden. Ist es so gut designt, ist das Spielgefühl so gut, dass das in sich Spaß macht, unabhängig von der technischen Klammer.
Und du hast jetzt gerade gesagt, Evercade, da hast du wahrscheinlich jetzt die Evercade 2 dir gekauft, die kurz vor Weihnachten, glaube ich, rausgekommen ist.
Ich hoffe, also es steht der Evercade XP steht drauf. Ich hoffe, das ist die 2.
Ist vorinstalliert von Capcom diverses Zeug?
Ja.
Ja, dann ist es die neue. Weil das eigentliche Evercade-Konzept war ja, und das haben sie dann prompt aufgeweicht wegen diesem Capcom-Deal, dass du alles quasi auf physischem Datenträger, sprich auf diesen Steckmodulen hast. Aber das ist ja jetzt bei der XP gar nicht der Fall, genau. Was kann ich jetzt sagen? Ich sag's einfach, oder? Es hört ja niemand zu, wir sind ja unter uns. also ich habe mit Interesse, darf ich das sagen? Ich weiß es nicht. Habe ich Jagged Alliance 3 gespielt übers Wochenende. Ich hatte eine undefinierte Menge Spaß, darf darüber allerdings erst in 2 Wochen schreiben, scherzen und Videograppen. Aber das war jetzt wirklich etwas, womit ich mich beschäftigt habe über Ostern. Ja, ich hatte mich nochmal am Freitag, Samstag mit der Pico 4 beschäftigt. Die war schon ewig lange bei mir. Ich bin nie dazu gekommen, dann wirklich einen Test zuzumachen, was ein bisschen dämlich ist. Aber das Dumme ist, ich habe wirklich nicht zu wenig Arbeit. Und wenn dann ein Thema von mir oder auch von uns in der Redaktion, wir reden ja auch drüber, was machen wir diese Woche und so weiter immer, wenn das dann einmal als ja semi-wichtig quasi nach hinten rückt, dann ist dummerweise ein wiederkehrender Effekt, dass die Woche drauf es nicht wichtiger geworden ist und die Woche drauf ebenfalls nicht und die Woche drauf und so ziehen da manchmal tatsächlich dann viele Wochen ins Land, bevor ich es wirklich dann mache oder auch jemand anderes natürlich bei so einem Thema. Das heißt um Himmels Willen nicht, dass die Pico 4 schlecht oder unwichtig wäre. Im Gegenteil, das ist eine ernsthafte Alternative zur Meta Quest 2. Da kann man wirklich Spaß mit haben. Wer will, kann ja den Test, ich kann ihn auch verlinken in der Beschreibung. sich auch gerne nochmal anschauen und überhaupt erstmals anschauen. Es ist von den TikTok-Machern, also von ByteDance, das mag jetzt dem einen oder anderen unangenehm sein, chinesischer Konzern, aber es ist ja vieles aus China, was wir täglich gerne nutzen. Weiß nicht, ob ich jetzt just bei der Pico 4 meine geheimsten Daten eingeben würde als User. Das ist wieder was anderes. Das ist natürlich drin, diese Anbindung, aber macht es keinen gesonderten Sinn, das sich auf der Pico anzuschauen. Im Gegenteil, weil man wischt ja nicht, sondern man, ja, ist ja auch egal. Aber ansonsten, man kann damit schön spielen. Es ist ohne Kabel auskommend. Das habe ich mir quasi auch noch mal gegeben. Auch das Peaky Blinders, das eigentlich der Hagen getestet hat, als Kurztest habe ich mir angeschaut. Das fand ich erstaunlich mediocre, muss ich sagen. Das ist zwar ein Spiel, das wirklich versucht, in VR zu funktionieren. Es ist quasi ein Actionspiel mit auch immer wieder so Dialogen und der ein oder anderen kleinen Folterszene. Aber es ist wirklich technisch nicht toll. Das heißt, du siehst ständig, gerade ist zum Beispiel eine Spritze, mit der dir gerade irgendwas injiziert werden soll, ist noch in der Hand des bösen Doktors, der vor dir steht. Und dann endet die Skriptszene quasi und dann gibt es so einen Teleport des Gegenstands von ein paar Zentimetern an die Stelle, wo es dann halt als wiederum Objekt auf dem Tisch liegt. Also es gibt ständig solche kleinen Glitches, die mich persönlich sehr stören. Also wenn man sich da dagegen ein Alex anschaut zum Beispiel oder auch ein Horizon Zero Dawn, die sind da wirklich also eine Liga mindestens drüber, was diese Kontinuität zwischen Skriptereignissen und dann entweder Background-Darstellung oder sogar manipulierbarer Umgebung anbelangt. Ja, das waren so meine Wochenendleistungen. Ja, also, wie gesagt, ihr kriegt einen normalen Momoka insofern, dass es auch noch eine Vorschau und die Userfragen geben wird. Aber jetzt kommen wir zum Wunschthema vom Andreas, wo auch ich eine Menge lernen kann. Und du hast mir schon so ein bisschen verraten, dass Intellivision, also von Mattel, eins der ganz frühen Videospielsysteme, wenn auch nicht das früheste, muss man auch sagen, das war für dich quasi der Einstieg letzten Endes in die ganze Spielerei, Computerei und vielleicht indirekt sogar in deinen heutigen Beruf.
Das könnte man so zusammenfassen. Man muss sich vorstellen, wenn wir jetzt zurückspringen in das Jahr 1982, womit man sich so beschäftigen kann. Man ist natürlich interessiert, man begleitet die Eltern bei den Einkaufsbesuchen, Einkaufstouren. Dadurch lebt man eben die klassische Tour von der Videoabteilung, wo man also die Videopackungen mit den Filmszenen draufgemalt sieht. Und zufälligerweise, naja, ganz wirklich faszinierend, da verbringe ich Stunden dort damals, dann weil eben die James-Bond-Filme von Warner Brothers herausgebracht werden auf VHS-Kassetten, auf Heimvideo, ist gleich daneben die große Wand mit den Atari VCS-Kassetten. Ja, Warner hatte ja in den 70er Jahren Atari auch gekauft. Also das geht dann Hand in Hand über. Diese Packungen haben eben auch dramatische Szenen aufgemalt. Doch das ist für uns in der Familie Zukunft oder unerreichbare Technologie, weil wir haben ja unsere Trikotronik. Ja, also das sind diese Flüssigkeitskristallspiele, die gemeinhin als Game & Watch von der Firma Nintendo bekannt sind.
Und die ja keine Videospielkonsolen oder Handhelds in dem Sinne waren, wie wir sie heute kennen, sondern das war immer ein fest verdrahtetes Spiel und halt mit LCD-Technik, sprich, also es gab, blöd gesagt, wenn da ein bekanntes ist ja dieses Feuerwehrmänner fangen mit diesem Sprungtuch, arme, schwarz-weiße Strichmännchen, die aus einem brennenden Haus springen. Und dann gibt's halt, 12, 15, 18 verschiedene Positionen, wo diese Männchen dargestellt werden können. Und in dem dann halt die LCDs kurz aufleuchten, hat man halt das Gefühl, dass der auf einer steilen Kurve runterspringen. Und ich glaube, da gab es so drei verschiedene Kurven, wo die dann gelandet sind. Und ebenso gibt es dann unten mehrere Positionen, wo LCDs bereitstehen, um dein Feuerwehrmannpaar mit dem Sprungtuch zwischen ihnen darzustellen. Und das bewegt man dann halt wie früher bei der LCD-Uhr, die Ziffern, so muss man sich das vorstellen.
Genau, also Reaktionstest, aber schön gemacht, eben auch gut spiel- und erlernbar. Und das ist sozusagen die elektronische Unterhaltung, die wir hier so kennen. Doch 1982 passiert also Ende des Jahres was Besonderes. Der Film E.T. kommt natürlich heraus, erreicht also die deutschsprachigen Länder und zeitgleich damit E.T. The Extraterrestrial natürlich für das Atari VCS. Naja, und der kleine Obi-Wandi denkt sich halt, das wird es jetzt sein, das Christkind wird das vorbeibringen. Es passiert aber nicht, sondern er stellt sich, E.T. hat sehr traurig geschaut auf der Packung, aber wir wollten diese 80 D-Mark offensichtlich nicht ausgeben und gut. Jedenfalls stellt sich heraus, dass im Jahre 1983 eine Firmung ansteht in der Familie und da soll natürlich auch ein großes, tolles Geschenk herangeschafft werden. Für mich ist das ganz klar Atari VCS. Und hier muss man dazu sagen, ich kenne auch nichts anderes. Das heißt, ich kenne aus den Geschäften das Atari VCS, das war wirklich allgegenwärtig. Da gab es dann in Elektrofachhandel auch ganze Räume, da wurden alle Spielkassetten dargestellt. Jetzt nähern wir uns also dieser Firmung. Ich bin auch wiederum dabei bei einem Gespräch, bei einem Händler, höre das nicht so wirklich mit. Aber als dann das Geschenk dann endlich im Hause steht, bin ich vollkommen überrascht, enttäuscht, verwundert, denn es sieht vollkommen anders aus. Es ist nämlich so eine rechteckige, flache Konsole mit goldfarbenen Elementen, mit fest verdrahteten Controllern, die eigentlich ausschauen wie Telefonapparate, mit einem 12-Tastenfeld und so einer goldenen Scheibe. Also ich bin ja ganz verwundert. Doch das, was mich begeistert, ist, was auf dem Schirm läuft, nämlich da kann man tatsächlich erkennen, das sind Bäume, das sind Flüsse, das sind Häuser, das sind in dem Fall Panzer. Es geht um das Spiel Armor Battle, das da gerade eingelegt war. Ich war sofort hellauf begeistert, Atari VCS war vergessen.
Du warst begeistert, weil das, ich dachte, du leitest es eine große Tragödie ein, weil ich habe auch so Erinnerungen an Weihnachtsgeschenke oder Geburtstagsgeschenke, wenn man rechtzeitig die den Bedarf angemeldet hat und dann auch genauere Hinweise, was man sich genau wünscht für ein Modell oder für eine Marke. Und dann wird einem freudestrahlend von den Eltern nicht etwa der coole Samsonite-Koffer überreicht, sondern irgendein anderes Modell, das vielleicht noch nicht mal eine Hartschale hat. Und man weiß, der erhoffte soziale Aufstieg in der Peer Group, die alle mit ihrem total unpraktischen Samsonite-Koffer unter dem Arm geklemmt in die Schule wanken, statt mit einem praktischen Rucksack oder irgendwas, dieser soziale Wiederaufstieg ist hiermit verhindert und deine Eltern haben dein Leben vermasselt. Aber das war nicht dein Gefühl, du hast dich gefreut, weil, und es geht natürlich ums Intellivision, die Grafik für dich sofort erkennbar doch deutlich über die schwarz-weißen Grobpixel des Atari VCS hinausgingen.
Es war sofort überzeugend, da hat man auch keine Fragen mehr gestellt. Man hat gleich zum Controller greifen wollen und das hat sich auch im Freundeskreis gezeigt, wo wir durchaus auch Atari VCS dann immer gespielt haben. Und zwar hat man gerne mit diesem Controller spielen wollen. Also um das kurz zu beschreiben, dieser Controller besteht einmal aus vier Aktionstasten, Links- und Rechtshänder. Der obere hat eine andere Funktion als der untere. Das heißt, hier habe ich zwei Funktionen belegt. Dann kann ich das Tastenfeld, das sind tatsächlich also 12 Tasten, individuell belegen. Und ich habe eine Disk mit einer 16 steuerbaren Richtungsdisk, also nicht nur diese 8-Wege-Joystick, wie wir ihn kennen von Atari VCS, sondern eigentlich quasi wirklich eine Art Analog-Stick schon damals, dass ich also sehr fein hier die Objekte am Schirm steuern kann. Und dazu kommt auch noch, dass das Atari Intellivision, das Mattel Electronics Intellivision eben 8 Sprites darstellen kann. Also das Atari VCS, nur kurz zur Erklärung, muss also über den Elektrodenraster hier programmiert werden. Das ist sehr kompliziert und schränkt natürlich die Möglichkeiten der Spieledesigner ein. Während also am Intellivision tatsächlich Sprites, also bewegbare, manipulierbare Objekte von der Hardware aus dargestellt werden können. Und das ist auch der Grund, warum die Objekte und auch überhaupt die Spielfelder auf dem Intellivision wesentlich realistischer aussehen, als was man vielleicht von Atari VCS kennt.
Und das also realistisch im historischen Kontext gesehen, da erinnere ich kurz an unseren Eingangsscherz, ist natürlich in keinster Weise irgendwie fotorealistisch, aber damals wurde das eben anders empfunden, ja.
Und das konnte man natürlich auch herzeigen und wollte man natürlich mit jeder neuen Kassette neu erfahren. Und das Mattel Intellivision hat in seinen Angebot hier einen großen Wert auf Sportspiele gelegt. Mhm. Das war besonders in den Vereinigten Staaten sehr wichtig. Aber warum Sportspiele? Weil hier konnten sie nämlich eine Referenz zur Realität abbilden. Jeder kennt, zumindest in den Vereinigten Staaten, wie ein Baseballfeld ausschaut, wie ein Footballfeld ausschaut. Jeder weiß, wie ein Fußballfeld ausschaut. Hier konnte man also eindeutig unterscheiden zwischen, das ist Pelé Soccer und das ist das Intellivision Soccer. Und das Intellivision Soccer hat alles eindeutig definiert für damalige Verhältnisse und natürlich eben das Auto Racing. Ja, also hier ein Autorennprogramm, wo man tatsächlich sehen kann in der Draufsicht Häuser, Bäume mit Schattenwurf, natürlich nicht in Echtzeit, aber es hat auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall eindeutig als das ausgesehen, wofür man es hätte halten sollen.
Ja, ja. Und es war wirklich ein Quantensprung. Also bei einem Pong, da brauchte man schon sehr viel Fantasie, um da ein Tennis oder wie es dann genau bei aus diesen Grundig-Fernsehern hieß es, glaube ich, dann tatsächlich Tennis. Das waren zwei Balken links und rechts und ein 4 Pixel großer, wenn ich mich recht entsinne, in Anführungszeichen Ball, eigentlich ja ein Quader oder ein, ja, ein Würfel, den man da hin und her gekickt hat. Und die ganzen Atari VCS Sportspiele haben halt deswegen funktioniert, eigentlich aus dem Grund, den du auch schon genannt hast, jeder weiß ja, wie das aussieht. Und dann hat man sich das so ein bisschen mitgedacht, aber jetzt beim Intellivision sah man zum Beispiel bei deinem Autoracing, sah man halt wirklich grüne Streifen mit Objekten drauf, mit kleinen Bäumen, mit Bergen, dann war der Asphalt war so grau und es gab zwei verschiedene Farben für die Rennwagen, das war wirklich ein Quantensprung.
Und außerdem hat man sich bei Intellivision natürlich die Ziele hochgesteckt, denn wenn ich 12 Tasten zur Verfügung habe, die sich auf dem Controller finden, kann ich auch komplexere Programme auch schaffen. Und so ist es auch, dass Intellivision, wo das erste AD&D-Lizenzspiel veröffentlicht wird, nämlich Cloudy Mountain und dann die Treasures of Tarmin. Das erste präsentiert eine schöne große Landkarte, die eigentlich einem Mittelerde nichts nachsteht. Hier wird also vorgegaukelt, man könnte das erforschen. Im Wesentlichen kann ich alle diese Berge besuchen und in diesen Bergen vor allem die Hauptressource sammeln, nämlich Pfeile für meinen Bogen. Also hier wird schon mal vorweggenommen, was du bei deiner Dark Souls-Reihe natürlich erlebst. Denn ich brauche diese Pfeile.
Ich kann mal Let's Play machen.
Das solltest du wirklich machen. Weil im Ende landet man natürlich im Cloudy Mountain, da kann man sich also hinbewegen und muss dann die zwei Stücke eines Helmes also finden und hat hier das Besondere, dass sich das Labyrinth erst offenbart. Also man geht hier nicht Pac-Man-mäßig durch eine Karte durch, sondern man weiß noch nicht, was um die Ecke lauert, hat aber hier bis auf das Schießen vom Pfeil und das Aufnehmen von Gegenständen halt nicht eine besondere Tiefe. Jedoch ist es ein erster Schritt hin zu dem Treasures of Tarmin und das Treasures of Tarmin ist tatsächlich ein Rollenspiel mit Ego-Perspektive, das sich über diese 12 Tasten auch steuern lassen muss. Denn da kann ich also etwas aufnehmen. Ich kann hier meine Hände tauschen. Also welchen Gegenstand habe ich gerade wo? Ich kann natürlich öffnen. Ich kann etwas
benutzen. Und übrigens, also dieses Treasures of Tarmin ist 83 rausgekommen. Also zu einer Zeit, wo auch ein gewisser Richard Garriott seine Ultimas gemacht hat. Und wenn man das jetzt mal so rein grafisch vergleicht mit dem Ultima 1, das und Ultima 2, das ungefähr zu dieser Zeit auch rausgekommen ist, dann muss man wirklich sagen, ja, also das Intellivision-Spiel sieht deutlich besser aus. Also zumindest bei den Dungeons.
Ja, bei den Dungeons in jedem Fall. Aber man sieht ja, die Spielmechanik ist ja schon vorhanden und eben möglich, weil ich diese 12 Tasten belegen kann auf dem Controller. Ja, ja. Daher gibt es auch ein Spiel namens Utopia. Das ist sozusagen das Proto-Civilization, wenn man möchte, oder der Vorvorgänger eines SimCity, wo die Spieler, die Gegner jeweils auf einer Insel eine Zivilisation aufbauen müssen, und sie können das also mit den Häusern, mit den Feldern, die sie anlegen müssen, mit den Spitälern. Wenn ich ein Spital aufgebaut habe, dann vermehren sich natürlich die Menschen und leben länger. Ich kann dann mit Rebellen arbeiten, die dann den Gegner stören, und das alles kontrolliere ich über diese 12 Tasten.
Allerdings, also das, was mir schwerfällt zu verstehen, ist, die 12 Tasten, du hast es schon so schön als Telefonhörer beschrieben, und da, wo quasi die Reinsprech, das Mikro wäre, da ist halt der Regler. Mhm. Aber da mussten dann die in so einem Spiel die Bewegungen ja auf die Tasten gemappt werden, und dann wurde es ja doch recht eng, oder?
Na, die Steuerung, wenn du jetzt die Richtungen meinst, das ging ja über die Disk. Darüber hast du gesteuert. Genau. Dann hast du diese 12, jetzt wenn wir Utopia hernehmen, diese 12 Felder, mit denen ich also auswähle, ob ich jetzt ein Spital oder ein Feld irgendwo hinpflanze.
Du bleibst quasi bei dem AD&D-Spiel oder D&D-Spiel, bleibst du quasi mit der Disk, drehst du dich nach links und rechts, natürlich stufenweise. Und dann hast du aber noch eine Taste, um dann wirklich zu laufen, korrekt?
Das machst du aber tatsächlich mit dieser Disk. Das machst du wirklich mit der Disk, aber es gibt halt echt die Funktion hier, wenn man dann die Taste 10, das ist an und für sich die Löschen-Taste drückst, dann blickst du nach links. Da kannst du schnell einen Blick nach links werfen. Das ist sehr hilfreich im Dungeon. Und wenn du natürlich die Taste Eingabe drückst, dann blickst du kurz nach rechts. Also du kannst dich auch umsehen. Also das war wirklich tatsächlich fortschrittlich. Und die Taste 0 wäre hier Retreat, also sich zurückziehen. Das ist also, wenn du dich jetzt erinnerst, wie auch Bard's Tale funktioniert, wo man natürlich am C64er seine Tastatur zur Verfügung hat, wirklich sehr fortschrittlich umgesetzt auf diesen 12 Tasten. Also hat man vorher noch nicht gesehen, und die Programmierer haben das eben auch genutzt. Es gab natürlich hier auch die Lizenzspiele. Manche, Pac-Man wurde veröffentlicht, aber in den meisten Fällen hat man auf dem Intellivision eben Varianten gesehen. Also das Space Invaders hieß dort Space Armada, statt Asteroids hieß es Space Hawk. Also man hatte sich hier das
geklont. Sag mal, sorry, wenn ich dir ins Wort falle, aber das Controller-Thema fasziniert mich immer noch. Dann gab es doch auch diese Einlegeblätterkärtchen, oder? Wo dann im Spieleout teilweise die Tasten einfach nochmal klarer beschriftet waren. Das heißt, man musste sich nicht merken auf der Telefontastatur, was ist jetzt die Taste 10, sondern das war dann ein schönes kleines Icon.
Genau, richtig. Das war auch bei diesen genannten Programmen, den AD&D-Spielen, bei dem Utopia absolut notwendig, aber auch bei diesen actiongeladenen Titeln, denn das Rockborg wollte ich gerade eben nennen. Das ist so ein nettes, hübsches Geschicklichkeitsspiel in einem Froschstümpel, wo man eben Insekten fängt. Das ist recht einfach, an und für sich für Kinder gedacht. Und da habe ich über diese Tastenfelder die Möglichkeit einzustellen, welche Sprungart ich wähle. Und das ist für den Spielverlauf und für den Erfolg wichtig natürlich. Und das musst du aber eben wissen. Also das ist ein Punkt, die Intellivision-Spiele haben verlangt, dass man auch die Anleitung liest, wie man das denn zu steuern hat. Denn beim Auto Racing zum Beispiel, es gibt da mehrere Videos auf YouTube, die man sich ansehen kann, wo man sich über Intellivision und Auto Racing lustig macht, dass das unspielbar sei. Aber das hängt damit zusammen, dass genau erklärt wird, was man wie wo tun soll, damit man diese Disk in diesem Spiel richtig benutzt. Und in einem anderen Spiel verhält sich das auch wiederum anders. Also das war keine Standardsteuerung, sondern man hat das immer auf das Spiel natürlich angepasst. Aber während dieser Zeit, wenn wir jetzt sagen 82, 83, eben das Intellivision im Wanderschen Haushalt, Währenddessen erscheinen aber auch ein ColecoVision von der Firma Coleco eben und natürlich das Vectrex, dieses reine Vektorenspiel. Und warum wurde da nicht abgegradet? Nun, anders als ich eigentlich ursprünglich gedacht hatte, ging es gar nicht so wirklich um die Firmung. Es sollte sich eben zutragen, dass im Jahre 1982 eine Diskussion entbrannt war im deutschsprachigen Raum, denn ein Professor, Dr. Klaus Häfner aus Bremen damals, hat also hier von der kommenden Bildungskatastrophe gesprochen. Denn er merkte an, dass die Schüler nur lesen, schreiben und rechnen könnten, aber die Bildung, die Bildungspolitik, die neue Informationstechnologie vollkommen außer Acht lässt und kein einziger Lehrer weiß, wie man einen Computer bedient, wie man Computer programmiert und das müsse sich ändern. Und in Österreich hat das ein Minister namens Dr. Helmut Zilk, der dann eben der spätere Wiener Bürgermeister sein sollte, sich zu Herzen genommen und hat also hier verkündet, man kann im Unterricht nicht an einer Dimension vorbeigehen, die unser Leben verändert.
Das war aber dann Mitte der 80er, das war ja schon ein sehr fortschrittlicher Gedanke.
Das war 83 war das tatsächlich und hat also dann vereinbart und hat also dann das neue österreichische Bildungsgesetz geschaffen, das mit dem Schuljahr 85-86 das Fach Informatik verpflichtend im Lehrplan verankerte. Aha. Das war ein wesentlicher Schritt, der hat auf der einen Seite bedeutet, dass der ganze Lehrkörper, die ganzen Schulen natürlich schnell ausgestattet werden mussten.
Ah, und mit anderen Worten, also die Eltern haben das Haus Wanda auch deswegen mit einer Spielkonsole bestückt, weil sie glaubten oder auch sich informiert hatten, dass man damit dann auch quasi sich für dieses neue Pflichtfach quasi zu Hause beschäftigen kann. Ist das korrekt?
Genauso ist es, Jörg. Der Werbeslogan von Mattel Electronics war, dass es sich hier nicht um eine Spielekonsole, sondern um einen Spielecomputer handelt. Und man hat...
Sorry, das erinnert mich sehr an meine Argumentationslinie, wie ich zu einem C64 gekommen bin.
Ja.
Aber das heißt, Andreas, dann muss es doch für das Intellivision nicht nur die gerade lang und breit erforschten Gamepads gegeben haben, sondern auch eine Tastatur.
Ja, nicht nur eine Tastatur, sondern die vollwertige Computer Component. Ja, das kann man sich vorstellen wie eine Art offener Hartschalen-Reisekoffer, wo das untere Teil von einer Tastatur und einer Datasette besetzt ist und im oberen noch leeren Teil kann ich dann meinen Intellivision Spielecomputer hineinsetzen, verkabeln und habe dann zur Verfügung einen vollwertigen, wenn man möchte, 8-Bit-Rechner, der also hier mit 64K und mit einem Datasettenrekorder und einem Printerport ausgestattet, die gesamte Familie in das Computerzeitalter verfrachtet, inklusive Spreadsheet-Programmen, Textverarbeitung. Also man hat hier tatsächlich beworben, mit dem Intellivision hast du dann auch schon einen Heimcomputer bei dir zu Hause stehen. Aber diese Component erscheint nicht. Der Händler erklärt also, das wird erscheinen, das wird auch kommen.
Übrigens auch für die Zuhörer, also diese Component sah so ein bisschen aus wie ein Schneider CPC, nur dass es nicht ganz so breit war und dass die Datasette quasi links in der Tastatur war statt rechts. Aber ansonsten erinnert es mich doch sehr an einen Schneider CPC oder Amstrad CPC.
Ja, ja.
Und wie all diese Dinger, nicht ganz so schlimm wie der C64, der, glaube ich, für zahlreiche Handgelenksentzündungen in den 80ern verantwortlich war, ist das Ganze natürlich viel zu hoch, um ergonomisch zu sein, aber ja, man kannte es nicht anders damals und Schreibmaschinen waren dann noch viel schlimmer.
Ja, es hat nicht so ganz ergonomisch ausgesehen. Ich kenne es also auch nur aus Katalogen und die meisten Menschen kennen es eigentlich auch nur vom Hörensagen, denn es erscheint nicht. Ja. Während also die Familie Wander verzweifelt wartet auf diese Komponente, spitzt sich ja in den Vereinigten Staaten bei Mattel in Kalifornien das schon einigermaßen zu, denn sie hatten ja versprochen, ab dem ersten Werbespot, das sei ein Computer. Nachdem der nicht erscheint, werden sie also verurteilt wegen Irreführung des Konsumenten zu $10.000 pro Monat. ja, bis sie nicht diese Komponente veröffentlichen können. Sie schaffen es dann zwar, dass sie irgendwie 4000 Stück per Postversand in den Markt bringen, aber die Handelsbehörde der Vereinigten Staaten sagt, das geht so nicht. Okay. Daraufhin veröffentlichen sie eine stark abgespeckte Variante, statt eben 64 oder ursprünglich 16K sind es nur noch 2K, es ist ein vereinfachtes Basic und es ist dann eigentlich eine kleine Tastatur, die man dann über ein weiteres Modul dann anstöpseln könnte.
Ah, und nicht mehr dieses ursprüngliche All-in-One Plastikteil.
Nein. Ja. Und das ist natürlich preislich nicht mehr in der gleichen Liga wie zeitgleich schon diese ersten Heimcomputer, von denen du jetzt einige genannt hast, liegen. Denn der Commodore 64, ursprünglich unerreichbar teuer, erlebt nämlich eine Art, nicht Preisverfall, aber wird dem marktkonform neu bepreist und ist auf einmal die attraktive All-in-One-Lösung, wie auch die anderen Heimcomputer, während Mattel Electronics hier bei seinem großen Komponentenfuhrpark sitzen bleibt. Das heißt, man sieht hier, da hat die Computertechnologie, sprich nämlich die fortschrittliche Integration von Befehlen auf Mikroprozessoren, diese eigentlich gute Idee, nämlich Spiele und Computer und Produktivität werden zusammenwachsen, überholt.
Um das einfach mal mit einem Preisetikett zu versehen, hätte man für das Computersystem Intellivision mit dem ursprünglich geplanten Keyboard Component sehr viel Geld zahlen müssen, nämlich damals 2200 D-Mark, das wären heute über 2500 Euro, da hätte man noch keinen Drucker gehabt. Mhm. Und da war man natürlich bei einem Homecomputer mit ähnlicher Ausstattung deutlich günstiger dabei. Also der C64 hast du schon genannt, der kam auf 1500 D-Mark, wurde dann sukzessive immer weiter im Preis gesenkt. Und da war dann irgendwann auch der Familie Wanda vermutlich klar, dass mit dem Intellivision Computersystem hat keine Zukunft. Was habt ihr dann gemacht?
Im August 1985 hießen dann die einzelnen Komponenten MPS 801, 1541 und C64, okay, also der C64. Commodore-Drucker und die Commodore-Diskettenstation. Und das Mattel Intellivision hat natürlich geweint, aber man muss dazu sagen, dass diese Komponenten, die Mattel liefern wollte und dann in Form eines Intellivision 2, das war eine rein kostenreduzierte Variante der ursprünglichen Konsole, leistungstechnisch dann nicht mehr mithalten konnten, denn ich habe eben bekommen einen Computer mit 64K oder eben mit 16K, da konnten die nicht mehr mithalten. Gleichwohl, aber als also Mattel Electronics, also eine Tochterfirma des Spielzeugherstellers Mattel, dann eben Insolvenz anmeldet, der Marketingchef Terry Valesky hier diese Rechte und das Lager sozusagen aufkauft, das auch noch weiter bis 1990, 1991 weiter betreibt, wodurch nämlich auch laufend noch Software erscheint für das Intellivision, aber es geht dann hier sozusagen einmal zu Ende. Ich persönlich habe dann das Intellivision dann eben wiedergefunden in den 90er Jahren. Da gibt es ja so eine Retro-Welle, weil die Computer können jetzt schon diese Systeme emulieren, möglichst lebensnah, sodass also hier alte Spiele wieder gespielt und neu erlebt werden können. Und so entscheidet sich ein gewisser Keith Robinson, einer der Programmierer der ursprünglichen Mattel Electronics Gesellschaft, dass er diese Rechte hernimmt und gemeinsam mit Kollegen von damals eine Firma gründet, die Intellivision Lives veröffentlicht. Das ist eine Compilation von quasi allen Mattel Intellivision Spielen inklusive auch unveröffentlichter Titel plus Dokumentationen, Videointerviews, eben Geschichten, wie jedes Spiel entstanden ist. Und das erscheint dann eben für PC, für Mac, für die Spielkonsolen. Ich glaube, es war sogar oder ist auch auf Xbox Live dabei oder es war auch einmal im Game Pass und vertreibt sozusagen diese alten Spiele noch einmal genau in dieser 90er-Welle.
Das ist dann so die erste Revival-Phase gewesen und dann gab es ja eine zweite. denn seit 2018 gehören die Rechte ja einer mittlerweile, muss man ja leider sagen, eher berüchtigten statt berühmten Intellivision Entertainment Limited, wo dann der Tommy Tallarico, der ja auch Konzerte gemacht hat und so weiter im Videospielbereich und schon eine schillernde Figur ist, der hat dann auf einmal die Rechte gehabt als CEO und hat da große Versprechungen gemacht und im, glaube ich, ursprünglich in 2020 im Herbst sollte dann das neue Intellivision-System erscheinen, aber als eine quasi moderne Konsole, die alles Mögliche kann, glaube auch Frühstückseier zubereiten, so dass sie genau die richtige Konsistenz haben. Und wie wir alle wissen, also das hätte dann Intellivision Amico geheißen, wurde da zumindest bislang nichts draus. Und wer da schon Geld reingeworfen hat, hat wahrscheinlich das dumme Gefühl, dass er das eigentlich auch hätte zum Heizen direkt benutzen können.
Bei den Händlern, Online-Händlern wird also hier die Bestellmöglichkeit natürlich angeboten. Es gibt jene Händler, die einem auch schon die Lieferzeiten sagen. Also der eine meinte, er könnte es mir bis 14.04.2023 liefern. Dann steht aber dort, ist noch nicht erschienen. Und bei den anderen werden dann Daten angegeben wie Jänner, Februar 2024.
Also Jänner als Übersetzung ist Januar. Also Januar 24. Selbst das mag noch sehr viel Hoffnung eingepreist haben. Also, wir haben ja das Thema Intellivision Amico bei den Spieleveteranen noch immer wieder diskutiert. Und ich weiß, dass wir eigentlich von Anfang an relativ vorsichtig und kritisch waren. Und ich hatte dann auch so ein, zweimal mit dieser Firma so auf dem Messen zu tun. Und das schien mir alles sehr halbseiten die ganze Zeit zu sein. Also man ist teilweise natürlich auch so, ja, überkritisch. Und dann hat halt ein Unternehmen einfach Pech. Also es muss überhaupt nicht heißen, dass das von Anfang an Halbseiten war. Das war nur mein Eindruck, der sich jetzt vielleicht aus ganz anderen Gründen zu bestätigen scheint. Aber ich habe da schon relativ lange gesagt, mal lieber Vorsicht walten lassen und vielleicht noch kein Geld drüber schießen.
Ja, es ist ja jedem sein gutes Recht zu behaupten, ich möchte eine neue Familienkonsole auf den Markt bringen. Ich finde es halt eben schade, dass hier die Marke Intellivision herhalten muss, wodurch nämlich sämtliche Verwertungsrechte jetzt bei dieser Firma nämlich sind. Und diese Firma natürlich daran interessiert ist, dass sie darüber irgendwann in der Zukunft Umsatz generieren können. Das heißt, die Intellivision-Spiele sind jetzt nicht einfach verfügbar. Also du wirst kein Intellivision Lives mehr finden und das ist ja eh auch ein Punkt. Also wenn man Intellivision heute erleben möchte und zum Beispiel auch mit diesem Controller arbeiten möchte, welche Zugänge man hier hat. Ich habe gerade schon vorher eingangs erwähnt, Evercade, das habe ich mir tatsächlich eben gekauft, um Intellivision Spiele hier auch möglichst authentisch nachspielen zu können. Ich habe mir das einmal so angesehen, wenn man jetzt ins Original einsteigen möchte, dazu sei gesagt, Intellivision-Konsolen halten sich gut, ja, bis auf die Verschleißteile, das ist also die Reset-Taste, die man im Ärger immer wieder betätigt hat, um nochmal neu zu starten und natürlich die Kontrollscheibe, die also auch selbstverständlich entsprechenden Belastungen ausgesetzt war. Aber wenn man sich so ein Original kaufen möchte, einfach anzustecken über das Antennenkabel, dann wird man also hier so 100 bis 200 Euro auch bezahlen. Wenn man ins Intellivision 2 Territorium geht, gehen die Preise bis 650, habe ich da auch gesehen, mag damit zu tun haben, dass es nicht wirklich bei uns verfügbar war.
Ja, und viel seltener ist. Aber so 200 Euro ist jetzt wirklich leistbar und dann findet man aber natürlich auch die alten Module noch und die sind gar nicht so teuer, oder? Ich habe mal geschaut.
5 Euro, 6 Euro, 7 Euro. Man sollte halt wirklich schauen, gut, man kann im Internet heute die Overlays auch finden. Also wichtig wäre es halt, dass man versteht, wie man ein Spiel spielen muss. Ja.
Also du brauchst irgendwo die Anleitung, sonst macht es keinen Spaß, genau.
Da sollte man drauf achten. Es sind auch die Komponenten noch verfügbar. Also man kann sich heute wirklich den kompletten Fuhrpark nachbauen. Also da gibt es dieses Synthesizer-Modul für die Musikschaffenden. Es gibt das Sprachmodul, das IntelliVoice, also das kostet 60 Euro. Das Synthesizer kostet 360, also das ist ein bisschen hochpreisiger. Und dann gibt es natürlich jetzt oder gab es einmal diese Flashback-Konsolen. Und die Flashback-Konsolen wären eigentlich die ideale Variante, in Television-Spiele, nämlich über 60 Spiele inklusive der Overlays zu erleben. Wenn nämlich diese Flashback-Konsole, die in den Nullerjahren erschienen ist, die ist natürlich kleiner, aber die Controller sind im in der Originalgröße ergänzt worden.
Also dein Tipp für Leute, die quasi über die Hardware, statt einfach, das gibt's natürlich auch, per Emulation sich Intellivision heute nochmal zu Gemüte führen wollen, wozu natürlich zum originalen Spielgefühl nicht ein Evercade reicht, sondern du brauchst dann die Controller. Dann wäre dein Tipp quasi auf eBay und Co. Nach der Flashback-Version zu gucken.
Ja, also meine Empfehlung eben wäre hier, eine der Flashback-Intellivision-Konsolen auf eBay zu ersteigern. Da ist man mit 130 bis 250 Euro dabei. Bitte aber auf jeden Fall darauf achten, dass die Overlays für die Controller für jedes Spiel auch mit eingepackt sind und nicht verloren gegangen sind. Und dann hat man ein modernes, aber auch originales Spielgefühl der Mattel Electronics Intellivision Konsole bei sich zu Hause stehen.
Das klingt wirklich nach einem guten Plan. Andreas, vielen Dank für diesen kenntnisreichen, aber auch persönlichen Rückblick in Television-Zeit. Du hast mir jetzt ernsthaft Lust gemacht, aber ich kenne mich. Ich würde das dann nicht lange spielen. Ich würde es einmal für Retro-Gamer, für ein Retro-Revival nutzen und dafür ist es mir dann doch zu viel Geld. Aber wo ich ein großer Fan davon bin, ist einfach Hardware zu haben, statt eine Emulation nur. Und darum echt nochmal extra Dankeschön für den Flashback-Hinweis.
Sehr gerne.
Nicht jeder Tag in dieser Woche ist Ostermontag, leider. Da sich der Hagen allerdings mit dem Ostereisuchen offensichtlich so ein bisschen übernehmen möchte und der Urlaub eingereicht hat für die restliche Woche, ich glaube, den habe ich gar nicht genehmigt, ich könnte jetzt, glaube ich, polizeilich suchen lassen, nein, das hat er mehr als verdient, werden die Ramona und ich die restliche Woche bestreiten, natürlich auch vielleicht der ein oder andere Autor. Ich warte zum Beispiel von Rüdiger heute Abend auf einen schönen Test. Und insoweit gibt es jetzt noch eine kleine Vorschau. Ihr habt jetzt gehört den Omomoka am Montag. Und wir haben am gestrigen Sonntag tatsächlich auch eine Sonntagsfrage gehabt, die ich noch schnell auflösen möchte. Da ging es nämlich um Handheld-PCs. Denn es wurde jetzt kurz vor Ostern wurde von ROG, also von Asus, quasi ein Steam Deck-Konkurrent angekündigt, den man erst für einen April-Scherz gehalten hat, aber nein, das Ding scheint es wirklich zu geben. Und darum war die Sonntagsfrage, wollt ihr euch einen Handheld-PC wie das Steam Deck kaufen? Und da haben immerhin 23% gesagt, ich besitze ja schon eins oder einen anderen Handheld-PC, wobei, was wäre das dann für ein Handheld-PC? Es müsste irgendein so ein komisches Billig-China-Ding sein. Und 6% sagen, ich plane fest die Anschaffung, aber der Rest schwankt noch oder hat mit der absoluten Mehrheit sogar kein Interesse. Und da bin ich so ein bisschen bei der absoluten Mehrheit dabei und sorry an all die Fans wie Nivek, auch unter den Gamers Global Usern, die auf ihr Steam-Deck schwören. Ich bin halt eher der Freund von, ja, ehrlich gesagt, dann einer Switch oder wenn er mobil spielen möchte, dann habe ich einen Laptop. Das macht mir persönlich mehr Spaß. Wo hast du abgestimmt?
Ich habe nirgendwo abgestimmt. Das ist eben wegen Evercade Handheld, ja.
Okay, aber kein Handheld-PC.
Nein.
Nein, okay. Ja, dann geht's weiter mit einem Kurztest von der Ramona zum Thema Have a Nice Death. Der erwartet euch morgen. Dann plane ich für Mittwoch, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, und morgen am Dienstag auch wirklich der Cyberpunk Tracing heißt er, glaube ich, der Ray Tracing Super Patch für Cyberpunk 2077 rauskommt, möchte ich mir den anschauen und dann gleich mal einen schönen Beitrag auf dem neuen Spiele-PC machen, der ja mit einer 4090 RTX ausgestattet ist und wo man diesen Patch dann auch wirklich nutzen können sollte. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das käme dann vermutlich am Mittwoch. Und dann würden wir am Donnerstag vom Rüdiger gerade schon erwähnt Stranded Alien Dawn bringen als Test. Und dann ist eh schon wieder durch die verkürzte Woche Freitag. Und da wird es ein Woschka mit Ramona und mir geben. Und vielleicht auch eine neue Kolumne vom Christian Burtchen. Also ihr könnt euch auf eine eigentlich normale Woche freuen, trotz Ostern.
Oh, ich bin schon sehr gespannt, ja.
Und dann haben wir auch noch ein paar User-Fragen bekommen. Die wollen wir jetzt zum Schluss noch beantworten. Legt doch mal bitte los mit Sonnyboy.
Ihr habt ja jetzt die Pico 4 getestet. Jörg ist der Brillenträger. Hat er sich mal überlegt, extra Linsen für eine VR-Brille zu kaufen?
Was damit gemeint ist, das gibt es zum Beispiel jetzt schon für die PSVR 2. Das sind quasi Anbieter, die dir, ich schätze mal, für die ungefähre Dioptriestärke, weil da gibt es ja auch noch irgendwelche Winkelgeschichten und Pipapo und Gleitsicht und hier und da. Das wird es da wahrscheinlich nicht geben, aber zumindest zur groben Korrektur deiner Fehlsicht, dir da spezielle Linsen anfertigen, die du dann anstelle der fest eingebauten Fresnel oder eben Pancake, falls es das dafür auch gibt, quasi einschraubst. Und dann kannst du wohl ohne Brille VR genießen, was sicherlich Komfortvorteile hat. Aber da muss ich dir sagen, Sonnyboy, bin ich längst nicht ausreichend starker VR-Fan für. Und ich komme eigentlich mit praktisch allen Brillen, also VR-Brillen, gut mit meiner Brille zurecht. Also ich kann die nutzen. Ohne Brille kann ich es allerdings nicht nutzen. Das ist ein Irrglaube, weil ich bin kurzsichtig, ich bin stark kurzsichtig, zu glauben, dass man dann einfach die Brille abzieht, weil das Auge ja auf die Nähe fokussiert. So funktioniert das nicht. Oder zumindest nicht bei meiner Sehschwäche. Außerdem, mein Gott, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Also ich zumindest bin nicht mehr der Jüngste. Ich habe mittlerweile in die Ferne und in die Nähe unterschiedliche Verformungen meines Augapfels und brauche eine Gleitsichtbrille. Und das ist, glaube ich, dann doch zu kompliziert für solche Drittanbieter. Aber eine schöne Idee und das mag manchem wirklich helfen, vor allem wenn er eine große Brille hat oder eine, die stark quasi auch links und rechts raussteht, weil dann gibt es irgendwann schon Probleme mit den typischen VR-Brillen. Ja, dann hat Klaus gleich zwei Fragen.
In diesem Momoka habt ihr für die Dachzeile unvorsichtigerweise den Begriff Essensfantasien verwendet und damit diese Frage getriggert. Wann dürfen wir uns auf Jörgs Weihnachtskochen aus der Aktion 2021 freuen? Oder habe ich den Inhalt einfach nur verpasst?
Ja, letzteres ist richtig. Ich habe das für mich geheim gemacht. Und nein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das Dumme ist, ich leide gerade nicht unter zu viel Freizeit oder auch nur Arbeitszeit. Und da muss ich, ohne jetzt irgendwie da schuldhaft Dinge nicht zu erfüllen, muss ich teilweise einfach priorisieren. Das wird irgendwann kommen. Aber das hat leider keine Prio. Wir haben von den beiden Kollegen, haben wir ja das noch gemacht in 2022. Von mir war es auch geplant mit einem computerspielnahen Inhalt. Das hat dann aber nicht geklappt. Und insoweit danke für die Erinnerung, aber ich kann da kurzfristig leider nichts versprechen. Und nochmal, Klaus?
Unter der Rubrik Hot findet sich auch der Bereich die heißesten Inhalte aller Rubriken. Dazu wird jeweils ein Wert nach dem Inhaltsnamen angezeigt. Was aber stellt der dar, beziehungsweise wie errechnet der sich?
Das wusste ich mal, weil das ist so von uns programmiert, aber da müsste ich jetzt auch Fabian fragen und Fabian würde 2 Minuten lang schweigen und dann sagen, ich schau mal. Und dann würde er in die Programmtiefen einsteigen und das herausfinden. Aber was Klaus eh schon vermutet hat, nämlich dass da die Anzahl der Zugriffe in einer gewissen Zeitspanne reinspielt, das ist meiner Erinnerung nach korrekt. Und dann hat zu guter Letzt noch Tool eine Frage. Oder Tool.
Einem meinen Erachtens nach völlig harmlosen Kommentars erschien eine Meldung, Kommentar gespeichert, muss von einem Moderator freigegeben werden. Was hat es hiermit auf sich?
Ja, Tol, das sind deine üblen, autoaggressiven Subconsciousness-Anwürfe. Nein, um Gottes Willen. Also, wir haben so einen Blacklist-Filter bei den Kommentaren, der noch aus der Zeit stammt. Da erinnert sich vielleicht auch der ein oder andere dran, wo wir einfach auch anonyme Kommentare, also von nicht registrierten Usern, zugelassen haben und wo es teilweise hoch herging. Und das hat dann mal die Moderation relativ eigenverantwortlich, ohne mich zu fragen, eh schon stark entschärft. Aber da sind halt zum Beispiel so typische Sachen, die damals gerne von solchen Trollen benutzt wurden, drin. Und das sind auch immer noch einige Sachen drin. Und auch da kann ich jetzt gar nicht sagen, was genau da verhindert wird. Aber es kann jetzt einfach sein, das hat auch der Kubert schon angemerkt, dass du gar nicht Arsch schreiben wolltest, aber du hast zum Beispiel Marsch geschrieben und ähnliche Sachen. Oder Jörgi ist, glaube ich, auch gesperrt und solche Dinge, die wo er einfach aus der damaligen Erfahrung eine Häufung hatten in Kommentaren, die keinen anderen Zweck hatten, als zu beleidigen oder zu trollen. Und da kann es vereinzelt mal sein, dass du völlig ohne böse Absicht da reinläufst und dann wird so ein Kommentar quasi nicht sofort dargestellt, sondern der wird dann, muss dann freigegeben werden. Kannst dir mal scherzeshalber, wenn das da wert ist, gucken, was das sein könnte. Und tut mir leid, dass das noch ist. Also du hast da mit Sicherheit nichts Falsches geschrieben oder so. Ja, das waren die User-Fragen. Stellt gerne schon heute für die nächste Woche, wo dann vielleicht ja auch der Hagen wieder dabei ist, eure nächsten. Zu Hagen fällt mir noch ein, ich freue mich sehr, dass es mit seinem Ischin-Let's Play weitergehen kann. Wir haben da die dritte Staffel finanziert, an deren Ende es dann auch die letzten drei Folgen als ein Live-Event geben wird. Was ja vielleicht wiederum dazu führt, dass auch noch die vierte finanziert wird. Mir gefällt die sehr schön. Ich finde das Spiel lustig. Ich finde Hagen sehr lustig. Also ruhig da auch noch zuschießen, wenn euch das gefällt. Und auch noch zum Schluss der Hinweis, ihr habt noch heute die Chance, bis 23 Uhr die erste Episode der Japan-Dokus völlig kostenfrei zu sehen. Das ist so ein kleines Osterei von uns an euch. Guckt einfach mal rein, ob euch das nicht viel Freude bereitet. Also es gibt die YouTube-Fassung mit 1080p aktuell und noch bis 23 Uhr frei für alle. Und dann könnt ihr es auch zu Ende gucken. Dauert 61 Minuten, dann habt ihr es um eine Minute nach Mitternacht geschafft. Und plant ja dann vielleicht auch gleich mal spontan den nächsten Urlaub um. Andreas, es war mir eine große Freude, einen Jörg, so wissensreichen Menschen im Podcast zu haben. Es war jetzt schon das zweite Mal.
Ja.
Würde fast vermuten, vielleicht wird es auch irgendwann ein drittes Mal geben. Ich darf dir einen schönen restlichen Ostermontag wünschen.
Vielen Dank, Jörg. Ich danke dir für deine Zeit, für diese Gelegenheit und euch bei Gamers Global für eure ausgezeichnete Arbeit. Vielen Dank.
Ah, das geht runter. Und euch allen auch noch eine schöne Woche und bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.